Liebe Zuhörerinnen, wenn Sie meine Stimme hören, ist es, dass ich eigentlich schlechte Nachrichten anzukündigen habe. Aber ich werde das, statt das laut und ganz klar und deutlich zu sagen, ein von den Nachrichten werde ich Sie musikalisch ankündigen. Und die anderen sage ich euch gleich. Für diejenigen, die die Lesung von Eugenie Kein gewartet haben heute in Live, ist es leider abgesagt worden. Also wir werden eine andere Sendung, die ich für euch ein bisschen später präsentieren werde, hören. Es tut uns leid für diese letzten Minuten Absage. Und für die zweiten Nachrichten, wie gesagt, am besten ein bisschen Musik dafür wird gar nicht so schlecht sein und ich erkläre euch ein bisschen später. Bis gleich. Es kommt gleich. Nämlich ein Titel von Mireille Mathieu, ein von meinen beliebsten kitschigen europäischen Sängerin. Das ist eine Art von Übergang, die wir gut mit Radiodialog passen kann, wenn alles gut geht.
Ja, okay, dieses Projekt ist in der Reihe für mich neu. Und was heißt das neu?
Hey, 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 hey! Ein bisschen Tsiataki von unserer beliebsten Sängerin von den 70er, 80er Jahren in Frankreich und in vielen Ländern Europas. Das Titel war Akropolis Adieu, das war ganz klar mehrmals wiederholt, Abschied von Akropolis. Warum denn dieser Abschied und warum dieses Lied? Einfach, weil wir haben hier eine schlechte oder gute Nachrichten, ihr könnt selbst das beurteilen, erfahren heute, und zwar in der Nacht von Donnerstag, den 21. zum Freitag, 22. wegen Sturmböen, wird die gerade fertiggestellte Akropolis in Auwiesen zerstört. Ja, also das war eigentlich sehr ein beeindruckender und hier könnte nochmal diese Akropolis oder eher die Ruinen von dieser Akropolis bewundern, hier in Linz bis kommenden Montag, bevor es total abgebaut wird. Also die Ruinen passen eigentlich ganz gut für eine Akropolis und vielleicht ist eben deswegen nicht so schlecht. Das war eigentlich sehr schön, dieses Engagement von vielen Jugendlichen und Kindern, um diese Akropolis aufzubauen. Und gestern gab es ein Richtfest mit Grill und viele Gäste, die haben so fotografieren können, die Akropolis fertiggestellt oder halb fertiggestellt, kurz davor, kann man sagen, die auf der Internetseite von Festival der Region www.fdr.at kann man die nur quasi perfekt, unperfektes Objekten betrachten und bewundern und auch die Bilder von dem zerstörten Gebäude. Also ich fand das extrem lustig, wollte ich auf jeden Fall euch ankündigen. Vielleicht, also es wird vielleicht ein Art von Mythos werden, ein zu früh verstorbenes Gebäude, ein Mythos von Auwiesen und Festival der Regionen für 2009. Und statt die Sendung, die wir heute geplant haben, beziehungsweise die Lesung von Eugenie Kain, schlage ich euch vor, vielleicht ein bisschen über Auwiesen mehr zu erfahren. Ein von unseren Programmmacher, der Thomas Leonardsberger, der regelmäßig die Sendung Radioreisen organisiert, hat für Radio Froh, also für euch, liebe Zuhörerinnen, eine Sendung produziert über Marcel Kallo. Also der Pfarrer ist für manchen von euch bekannt, insbesondere in Auwiesen, aber für viele, die eigentlich nicht hier in diesem Stadtteil leben, ist es vielleicht ein relativ fremder Begriff. Und das war genau auch der Eindruck von unserer Bummler, Weltbummler, würde ich sagen, Thomas Leonardsberger. Er hat diese Sendung gestaltet, die dauert ungefähr 37 Minuten und wird vielleicht eben unsichtbare Aspekte von Auwiesen hörbar machen. Also ich lasse euch genießen und selbst eure Meinung bilden über Marcel Kallo.
Marcel Kallo, Stationen eines Lebens. Feature von Thomas Leonardsberger. Vorwort. Von Mai 2007 bis September 2008 stieß ich an verschiedenen Orten unübersehbar auf Spuren einer Person, von deren Existenz ich zuvor nicht gewusst hatte. Demnach war es keine Spurensuche, sondern vielmehr eine Spurenfindung. Dies ist nun ihre Geschichte. Um den so verschiedenartigen Bestandteilen, aus denen sie sich zusammensetzt, zu entsprechen, soll sie nicht linear erzählt werden, sondern anhand von akustischen Puzzlestücken, die nach und nach ein Ganzes bilden. In deren einem wird Dialekt gesprochen, was nicht beabsichtigt war, sondern sich aus der Situation ergab, wofür ich um Verständnis ersuche. Liederabend. Letztes Jahr im Januar stand da auf einmal diese quirlige junge Dame vor mir und fragte, ob sie ein Plakat aufhängen dürfte. Das ist nichts Ungewöhnliches an einem so öffentlichen, stark frequentierten Ort wie meiner Arbeitsstelle, und so zeigte ich ihr den Platz, an dem fast ständig irgendwelche Ankündigungen angebracht sind. Sie erzählte, es gehe um einen Liederabend, den sie am darauffolgenden Samstag gemeinsam mit einem Pianisten in der Auwiesener Pfarre veranstalten und an dem sie Chansons von Edith Piaf zum Besten geben würde. Das war nun allerdings etwas ungewöhnlich, denn ich bereitete gerade ein Feature über Georges Moustaki vor und der hatte für die große Chansonnière nicht nur Lieder wie Milord getextet, sondern war auch ein Jahr lang Lebensgefährte der 19 Jahre Älteren gewesen. Ich erzählte das der quirligen Frau und sie lud mich zum Konzert ein. Begleitet von meiner Mutter leistete ich der Einladung Folge. Da so viele Menschen gekommen waren, mussten wir zunächst eine Weile suchen, ehe wir einen Parkplatz fanden. Nachdem wir das doch noch bewerkstelligt hatten, bahnten wir uns einige Gänge entlang einen Weg und betraten schließlich einen Saal, der früher offensichtlich als Fabrikshalle gedient hatte. Es dauerte eine Zeit, ehe mir anhand verschiedener Gegenstände bewusst wurde, dass ich mich in einer Kirche befand. Das Konzert der beiden, sie heißen übrigens Claudia Maaßen van den Brink und Gerhard Urban, war vorzüglich und endete nach vielen Zugaben mit lang anhaltendem Applaus. Bereits zuvor hatte ich auf einer Hinweistafel gelesen, dass die Pfarre Marcel Callot heißt, und am Programm stand das ebenfalls. Dieser Name war mir doch schon einmal untergekommen, bloß wann, wo und in welchem Zusammenhang. Ich musste erst eine Zeit lang überlegen, ehe ich draufkam. Natürlich während meines Bretagne-Urlaubs. Rückblende, Rennes. Das waren akustische Eindrücke von meiner Reise durch die Bretagne im Frühling 2007. An einem besonders regnerischen Tag besuchte ich Rennes, den von etwas mehr als 200.000 Menschen bewohnten Sitz der Präfektur der Region Bretagne. Neben weiteren Bauwerken und Kirchen besichtigte ich dort auch die Église Saint-Aubin. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde im Kloster der Jakobiner ein Bild verehrt, das die heilige Maria mit dem kleinen Jesus im Arm zeigt. 1632, während in Rennes die Pest grassierte, hatte ein Geistlicher die Idee, man könnte Maria ein Modell der Stadt als Geschenk anbieten, wenn sie die Seuche nur beenden würde. Das wurde denn auch feierlich gelobt. 1634 setzte man das Versprechen in die Tat um, indem man einen Pariser Goldschmied mit der Anfertigung eines Werkes aus Silber betraute. Während der Französischen Revolution wurde es verkauft und eingeschmolzen, das Bild jedoch nahm ein Gärtner in Verwahrung und übergab es 1803 dem neu gewählten Abt der Pfarrgemeinde Saint-Aubin. Nun wurde die Kirche zum Ziel von Wallfahrten. Als Rennes 1849 abermals von einer Krankheit, diesmal war es die Cholera, heimgesucht wurde, tat eine Bewohnerin das Gelübde, nach dem Ende der Epidemie ein neues Modell herstellen zu lassen. Als die Seuche verebbt war, beauftragte man abermals einen Goldschmied aus Paris, den von Napoleon III. Mit der Herstellung eines solchen aus versilbertem Metall. 1871 stiftete ein weiteres Gemeindemitglied eine Kerze, weil die Stadt während des Deutsch-Französischen Krieges nicht von preußischen Truppen erobert worden war. Da sich die Kirche mittlerweile als für die zahlreichen Pilger zu eng erwies, beschloss man einen Neubau und Jean-Baptiste Martineau, der bei zahlreichen Bauvorhaben in Rennes für die Planung verantwortlich war, erhielt auch diesen Auftrag. Die Errichtung in neugotischem Stil begann 1884, konnte aber aufgrund finanzieller Probleme, die schließlich durch den Magistrat sowie mittels Spenden gelöst wurden, erst 1904 und etwas kleiner als beabsichtigt fertiggestellt werden. Im Inneren befindet sich eine Statue, die Marcel Callot zeigt. Marcel Callot kommt am 6. Dezember 1921 in Rennes zur Welt. Er erhält in der Église Saint-Aubin Taufe, Erstkommunion und Firmung. Er ist das zweite von 9 Kindern einer tief religiösen Arbeiterfamilie. So wird beispielsweise sein älterer Bruder später die Priesterweihe empfangen. Bereits während ihrer Volksschulzeit ministrieren die beiden und treten einer missionarischen Bewegung bei. Marcel wird später außerdem Pfadfinder. Nach der Schule ergreift er den Beruf eines Schriftsetzereiarbeiters. Trotz seiner schmächtigen Statur kann er sich in seinem rauen Arbeitsumfeld wegen seiner starken Persönlichkeit und seines Könnens behaupten. Er tritt der Jeunesse Ouvrière Chrétienne, der christlichen Arbeiterjugend, bei. Diese wurde 1925 in Brüssel vom belgischen Priester und späteren Kardinal Joseph Cardin gemeinsam mit Laien gegründet. Marcel wird bald Leiter der Sektion von Saint-Aubin. Nach der Niederlage der französischen Armee gegen die deutsche Wehrmacht im Juni 1940 fällt ein kleiner Teil Frankreichs an Deutschland. Mehr als die Hälfte des Staatsgebietes, so auch die Bretagne, wird besetzt und den Rest verwaltet eine Regierung, die mit den Nationalsozialisten kollaboriert. Noch im selben Jahr verbietet die Besatzungsmacht die christliche Arbeiterjugend. Diese übt jedoch ihre Tätigkeit im Verborgenen weiter aus. Marcel meldet sich zur Bahnhofsmission und hilft Menschen bei der Flucht in den unbesetzten Teil des Landes, indem er ihnen seine Rotkreuzarmbinde überlässt. Im März 1943 kommt bei einem Bombardement durch alliierte Verbände eine seiner Schwestern ums Leben. Kurz danach wird er vom Service du Travail Obligatoire, dem verpflichtenden Arbeitsdienst, angefordert, um im mitteldeutschen Zeller Mehlis zu arbeiten. Audioweg Gusen. Am Tag vor meiner Abreise in die Bretagne war der Audioweg Gusen im Radio vorgestellt worden. Tags darauf las ich am Frankfurter Flughafen die Zeit und fand auch darin einen ausführlichen Bericht darüber. Einige Monate später, an einem heißen Samstagnachmittag im August, fuhren zwei Freunde mit mir nach St. Georgen an der Gusen, um ihn zu absolvieren. Zunächst wurden wir in der dortigen Gedenkstätte mit Abspielgeräten und Kopfhörern ausgestattet. Dann begann ein etwa zweistündiger Spaziergang. Er führte uns durch eine Siedlung, einen Damm inmitten einer Aulandschaft mit Feldern und Wiesen entlang in einen kleinen Ort, vor einen Stolleneingang und wieder zurück. Unterwegs hörten wir Anweisungen, wohin wir gehen sollten, kurze Musik- und Geräuschpassagen, historische Tondokumente und ausführliche Erläuterungen, vor allem aber Aussagen von Tätern, Opfern, Unbeteiligten und nunmehrigen Bewohnern der Gegend. Wurde in der Nähe von St. Georgen an der Gusen mit der Errichtung einer Außenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen begonnen. Gleich ihm zählte es zur Kategorie 3 und somit zur schlechtesten. Sobald es bezugsfertig war, arbeiteten seine Insassen in Granitsteinbrüchen der Umgebung. 1943 wurden Produktionsstätten für Steyr-Daimler Puch und Messerschmitt gebaut. Sie dienten der Herstellung von Waffen und Flugzeugen. 1944 sollte die Fertigung untertags verlegt werden. Dazu wurde das Lager 2 angelegt. Seine Häftlinge trieben 7 Kilometer lange, bis zu 8 Meter breite und 15 Meter hohe Stollen in die Erde. Noch im selben Jahr entstand zudem das kleine Lager 3 zur Ziegelerzeugung. Sobald das möglich war, wurde in den Stollen die Arbeit für Steyr-Daimler Puch aufgenommen. Dann kam das Kriegsende. Insgesamt waren etwa 70.000 Menschen in den Lagern von Gusen inhaftiert. Die Hälfte von ihnen überlebte sie nicht. Musik. Die Siedlung, durch die wir gingen, wurde auf dem Lager Gusen 1 errichtet. Das rasterförmige Wegnetz blieb. Der Appell wandelte sich zum Ortsplatz. Sogar einige Gebäude stehen nach wie vor. Das Torhaus mit seinen beiden Seitenflügeln ist mittlerweile eine stattliche Villa, ohne in seiner Struktur geändert worden zu sein. Beim Bordell wurden bloß einige Zwischenmauern entfernt, seither dient es als Wohnhaus. Der vermeintliche Damm war die Trasse der Lagereisenbahn. Beim Bau des Besucherzentrums stieß man auf Reste eines Krematoriums und bezog sie in die Architektur mit ein. Wir unterhielten uns dann noch etwas mit der Frau, die dort arbeitete. Sie erzählte uns, dass viele Menschen in Gusen gegen eine Vergrößerung des ursprünglichen Memorial, es stammte übrigens aus den 60er Jahren, waren. Sie vertraten die Meinung, dass es genüge, wenn das Konzentrationslager in Mauthausen als Gedenkstätte diene. Daraufhin kauften Vereine von Überlebenden den benötigten Grund und stellten in der Republik Österreich unter bestimmten Auflagen zur Verfügung. Die skeptischen Gusener sind immer noch nicht sehr glücklich mit dieser Lösung und dazu tragen auch Besucher bei, die sie beschimpfen, auf Blut gebaut zu haben. Was aber hat das alles mit Marcel Callot zu tun? Nun, in der Galerie bekannter Häftlinge hängt auch sein Bild. Bevor er die mehrtägige Fahrt antritt, erzählt er Bekannten, seine dortige Aufgabe als die eines Missionars zu sehen. Er befestigt das Abzeichen der christlichen Arbeiterjugend auf seiner Jacke und wird es während seiner gesamten Zeit beim Arbeitsdienst tragen. Man setzt ihn in der Waffenfabrik Walter ein. Zu Hause weiß er ein Mädchen, mit dem er sich gerne verloben würde. Die Weihe seines Bruders zum Priester erfolgt, ohne dass er ihr beiwohnen kann, und seine Familie muss ihr bombengeschädigtes Haus verlassen. Marcel leidet entsprechend unter diesen Umständen. Er wird bestohlen, bekommt neben weiteren gesundheitlichen Problemen eine Lebensmittelvergiftung und verletzt sich bei der Arbeit. Dennoch pflegt er beispielsweise Kranke, predigt, organisiert Gottesdienste und leitet einen Chor. Im April 1944 wird er mit einer Reihe von weiteren Funktionären der christlichen Arbeiterjugend von der Gestapo, der eine Liste mit ihren Namen in die Hände gefallen war, verhaftet. Man wirft ihm seine katholische Aktivität sowie das Tätigwerden gegen den Nationalsozialismus vor. Er kommt im nahen Gotha gemeinsam mit den anderen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Während eines Verhörs muss er Briefe und Fotos von Menschen, die ihm nahestehen, vernichten. Dennoch bittet er Mithäftlinge, für die Wachen zu beten. Im September wird er zum Aufenthalt in einem Konzentrationslager verurteilt. Im Oktober werden einige Gesinnungsgenossen und er auf eine Reise geschickt. Sie führt über Hof, das Konzentrationslager Flossenbürg in Bayern und das in Mauthausen, wo er die Häftlingsnummer 108548 erhält, nach Gusen. Zunächst muss er im Lager 1 Flugzeugbauteile sortieren, ehe er im November ins Lager 2 überstellt wird, um dort im Stollenbau zu arbeiten. Am 5. Januar 1945 wird er wegen eines Lungenleidens ins Krankenrevier eingeliefert und bleibt dort bis zum 20. Annäherungen an einen Unort.
Ich war jetzt doch schon einige Male da und das ist noch jedes Mal dasselbe. Ich komme da auf den Hügel auf, fahre da um die letzte Kurve und auf einmal taucht dieses Gebilde links von mir auf. Und das ist immer wieder
ein Monster.
Arg einfach. Faszinierend auf eine negative Art. Ein Monster, ja.
Das hat mich ja bis heute nicht mehr loslassen. Dieses ja, beklemmende Gefühl eigentlich, wenn man dazu vor die Mauern sieht und wenn man nur ein bisschen eine Vorstellungsgabe hat und ein bisschen Erkenntnis über die Geschichte, dann weiß nicht, fesselt an der Ort eigentlich. Fesseln, ja, in dem Sinn ist jetzt vielleicht ein schwieriges Wort, jetzt auf gar keinen Fall falsch verstehen, Richtung Nationalsozialismus, sondern einfach wie das überhaupt passieren hat können. Es ist schon, glaube ich, haben wir da aufgeschaut, auch die Wand. Also wenn man sich vorstellt, dass sie da Leute freiwillig in den Tod geschmissen haben.
Also kann das, man was da oben ist, muss halt noch um einiges Ärger gewesen sein, ja. Wahrscheinlich, dass ich sowas in Kauf nehme.
Ist das eigentlich ja fast maßlos anzunehmen? Man konnte sich das vorstellen, wie das gewesen sein muss. Also
wahrscheinlich nicht. Ja. Man kann wahrscheinlich nur so viel drüber lesen, Filme sehen von mir, aber den wirklichen Zustand wird man wahrscheinlich nicht ermessen können.
Unglaublich auch, dass man sich eigentlich bis heute noch immer so viele Bevölkerungsschichten gibt, gell, das ist ja noch
einfach
vor
nicht wahrhaben nicht wollten wirklich, oder ja, negieren oder abstreiten, ja, oder wie auch immer. Was mir vorher durch den Kopf gegangen ist, wie ich hergefahren bin, es ist irgendwie ein Drama bei Regimen, dass die nicht nur Verbrechen an Menschen verüben, sondern auch Verbrechen an Wörtern, weil ich denke mir, man wird so Wörter wie Matthausen, Auschwitz, Jude lang nimmer ohne Hintergedanken oder so völlig wertfrei aussprechen können. Das ist jetzt natürlich nicht nur ein Phänomen vom Nationalsozialismus, sondern auch Wörter wie Srebrenica zum Beispiel. An solchen Wörtern hat man einfach, ja, meiner Meinung nach Verbrechen verübt. Also du hast die Wörter in einen anderen Kontext gestellt. Mhm.
Du meinst, dass die Wörter eigentlich das Verbrechen, also die Zeitdauer des Verbrechens nur um ein Vielfaches überleben und verlängern?
Ja, natürlich. Durch diese Bedeutung. Ich denke mal, eben diese Wörter werden noch jahrzehntelang eine negative Konnotation haben und die Personen, die es betrifft, sowohl als Täter als auch als Opfer, wird es einfach dann nicht mehr geben und die Wörter werden aber den Schrecken irgendwie weiter transportieren. Es ist ein Manifest, ja, es sind eigentlich Staaten von der ganzen Welt, primär natürlich europäische Staaten, zusammenkommen und haben da einfach unter einer gemeinsamen Idee Denkmäler gestaltet und da gruppiert. Und die eine gemeinsame Idee war halt, dass das absolut furchtbar ist, was da passiert ist und dass man tunlichst trachten sollte, es zu vermeiden, dass sowas irgendwann nur mal passieren kann. Und die Herangehensweise an die Idee, ja, jetzt kommen wir ins Architektonische rein, wenn ich da schon schaue, es gibt primär zwei Baumaterialien, die immer wieder verwendet worden sind. Das eine ist natürlich das naheliegende Granit, dieser Mühlviertler Granit, der unten im Wiener Graben geschlagen worden ist. Und das andere ist Metall. Und beide Materialien symbolisieren das ganz gut, was da zum Ausdruck gebracht werden soll, meiner Meinung nach. Es ist halt auch natürlich zu sagen, dass die meisten von diesen Denkmälern Ende der 40er und in den 50er Jahren entstanden sind und natürlich im Stile der damaligen Zeit errichtet worden sind. Also es gibt natürlich gerade von den ost- und südosteuropäischen Ländern sehr viel metallene, heroische Skulpturen, so wie da dieser Mann am bulgarischen Denkmal, der die rechte Hand zur Faust erhebt und die linke ausgestreckt am Boden hält. Ganz eigenartig ist das israelische Denkmal hinter uns, also links von uns, das irgendwie ja schon den siebenarmigen Leuchter symbolisiert, aber im Stile der zeitgehaltenen Verbindungen eigentlich. Das einzige wirklich, kann man sagen, moderne, zeitgemäße Denkmal ist das von den Sinti und Roma. Da findet auch Glasverwendung und das hat irgendwie für klarere Linien, für eine klarere Struktur als diese 50er-Jahr-Denkmäler. Und es steht direkt über dieser Fallschirmspringerwand mit einer Glasfront in die Mühlviertler Landschaft ein.
Ich möchte aber nochmal zurückkommen zu dem bulgarischen Mörder, da ist mir jetzt nur was eingefallen. Meine, normalerweise hat man doch zum Hitlergruß die rechte Hand gehoben. Und so wie der da steht, hält er die linke Hand nach unten.
Das ja, ist macht eigentlich mit der linken Hand den Hitlergruß nach unten, während er die rechte zum sozialistischen Gruß erhebt.
Ja, genau.
Das stimmt eigentlich, ja. Also die Symbolik, die dem Ganzen innewohnt, ist durchaus bemerkenswert, ja.
Ich wollte zuerst eigentlich nur kurz anbringen, nur, dass eigentlich der Gegensatz jetzt ziemlich krass ist, gerade in dem Moment. Ich meine, jetzt die Sonne steht schon ein bisschen tiefer. Ja. Klare Sicht über die ganzen Ebenen, die Landschaft, alles absolut friedlich und man steht da eigentlich ja vor diesem Monster, wie wir jetzt gerade gesagt haben.
Es ist diese Landschaft einfach so unglaublich schön. Es ist ein Mauthausen, so ein derartig reizender Ort. Und Mauthausen ist halt für die nächsten Jahrzehnte zumindest noch nicht nur dieser reizende Ort in dieser lieblichen Landschaft. Mhm. Eben diese negative Konnotation, von der wir vorher schon gesprochen haben.
Also eigentlich auch, wenn es natürlich nicht zu vergleichen ist, aber eigentlich auch Verbrechen an ihrer Landschaft und an die
genau,
der Bevölkerung.
Genau, absolut. Ja.
Eigentlich das eher aus meinem persönlichen Bedürfnis einfach ja eben nicht dieser ja ob großen oder kleineren Masse anzugehören, die da eigentlich ja nicht wirklich viel drüber nachdenkt und zwar einerseits alles weiß, ja, wie es geht und wer was falsch macht und wer wo falsch am Platz ist in Österreich, aber das ist zum Beispiel auch so eine Gegenfrage, die ich an dich auch habe. Was mich immer wieder wundert, auch, dass, warum sieht man solche Leute eigentlich da nicht? Ist es wirklich, weil sie es ja eh wissen, ja, dass sie Recht haben? Und ist es einfach Unwissenheit, einfach auch Desinteresse an der Geschichte? Ja, und es ist ja eigentlich, kommt ja der ganzen Bedeutung von Mauthausen ja überhaupt nicht, wird ja überhaupt nicht gerecht und ist ja eigentlich ein Witz, wenn man sich vorstellt, dass man halt da, ich kann mich selber noch erinnern und die wird es auch so gegangen sein, man einfach aus Schulklasse daherkommt. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, aus Schulklasse, da gehe ich vielleicht in einen Zoo oder sonst was, ja, aber eigentlich war das ja was. Ich meine, gut, man muss es ja nicht übertreiben und jetzt einmal im Monat daherkommen, aber einfach, dass man immer wieder mal herkommt und sich immer wieder erinnert an das, ja. Und vielleicht einmal Leute auch mitnimmt und einlädt und das war eigentlich auch vielleicht ein. Eine gute Idee, Leute, die da sehr schnell mit Verurteilungen und Vorurteilen sind, und die einmal mitnimmt und sagt, schau dir das wirklich einmal an, bevor du wirklich weißt, was du da herredst.
Ich glaube, es bringt nicht allzu viel, weil die Leute haben ja eine vorgefasste Meinung und wenn du die da jetzt wirklich herschleppst und sagst einer das, dann sagst du wahrscheinlich nur ins Gesicht, dass das nachher die US Army oder die Rote Armee oder wer auch immer aufgebaut hat nach der Befreiung von 1945. Also es gibt einfach Elemente der jüngeren österreichischen Geschichte, die diese Herrschaften einfach nicht wahrhaben wollen, nicht wahrhaben können.
Gut, aber
das ist glaube ich relativ sinnlos. Also du findest da diesen gemeinsamen Konsens nicht.
Dann ist das aber für mich eigentlich dann schon eine Diskussion, als wie wenn halt wer bestreitet, dass die Sonne gibt, sondern dass das was sie vielleicht von den Amerikanern irgendwie eine künstliche Sonne ist, die da irgendwo auf einem Satelliten unten sitzt und uns da ausstreut. Also.
Es ist irgendwie so dieser Michael Moore-Effekt. In den Michael Moore-Filmen sitzen ja auch wieder nur die US-Amerikaner, die es ja eh wissen und die ja eh mitdenken und kritisch eingestellt sind und so. Aber die große Masse der Menschen, die da auf der Leinwand zu finden sind, die sitzt dann eben nicht im Kinosaal, sondern die sitzt bei irgendwelchen Blockbustern oder beim Fastfood-Restaurant ums Eck. Also es ist halt einfach so zielgruppenorientiert.
Ich bin mir teilweise aber auch nicht ganz sicher, ob es wirklich jetzt also ein bewusstes Leugnen ist oder ob nicht, ich mir jetzt gerade die Situation vorgestellt, man würde jetzt so einige Leute hernehmen, die halt einfach ja, mit, sag ich mal, Ausländerfeindlichkeit überhaupt kein Problem haben. Ob es nicht auch einfach Desinteresse ist, dass man sagt, ja, das ist ja lang her und wenn man das da anschaut, mein Gott, das sind alte Bauten, was hat das in der heutigen Situation nutzt da? Und weißt du, du kennst ja den klassischen Spruch, das betrifft ja uns nichts mehr, warum sind wir da jetzt auch noch, wir sind ja nicht schuld gewesen. Ja.
In den 60er Jahren hat es mal eine Ausstellung gegeben zum Thema, die hat geheißen, wehret den Anfängen, und genau das ist der Punkt meiner Meinung nach. Man muss halt einfach rechtzeitig schauen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Und je eher man sowas wahrnimmt, desto besser natürlich.
Trotz der schlechten Tonqualität war sicher bald nachzuvollziehen, wo die vorangegangenen Aufnahmen entstanden. Thomas, der mich schon zuvor nach Gusen begleitet hatte, und ich besuchten das Konzentrationslager Mauthausen nur wenige Wochen später, während eines schönen Spätsommernachmittags. An einer Mauer unweit des Tores entdeckten wir eine Gedenktafel, auf der Folgendes steht:
Dem Pfadfinderversprechen treu gab er durch sein Wirken im Kreise der arbeitenden Jugend Zeugnis für Christus, dafür ließ er sein Leben. 19.03.1945 Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg.
Als sein Gesundheitszustand ausweglos erscheint, wird er ins sogenannte Sanitätslager von Mauthausen gebracht, das diese Bezeichnung jedoch in fast völliger Ermangelung medizinischer Pflege zu Unrecht trägt. Dort stirbt er, gezeichnet von Unterernährung und Erschöpfung, an Tuberkulose und Ruhe, am 19. März 1945. Am 4. Oktober 1987 spricht ihn Papst Johannes Paul II. Als Märtyrer und wegen seiner, wie es heißt, heldenhaften Tugenden selig. Der Feier in Rom, mit der das geschieht, wohnen auch 800 Menschen aus Rennes, Vertreter der katholischen Arbeiterjugend Österreichs und der Linzer Bischof Maximilian Eichern bei. Der 19. April fungiert als Gedenktag für Marcel Callot. Besuch in einer Kirche. An einem lauen Freitagabend im heurigen Frühling stattete ich der Kirche in Auwiesen erneut einen Besuch ab. »1672 wurde die Linzer Wollzeugfabrik gegründet. 1722 erfolgte eine Neuerrichtung ihres Gebäudes. Nachdem zuvor eine handwerkliche Herstellung der Produkte vorgeherrscht hatte, entschied man sich 1830 zu einer industriellen Fertigung und bediente sich hierzu der Wasserkraft, die man vom nahen Weidinger Bach bezog. 1907 begann man mit der Errichtung eines neuen, dreistöckigen Fabriksgebäudes mit einer Grundfläche von 50 x 30 Metern in Fertigteilbauweise und eines 35 Meter hohen Schornsteins aus Backsteinen, die im folgenden Jahr abgeschlossen wurde. Während der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren ruhte die Produktion 3 Jahre lang. Danach wurde sie unter einem neuen Eigentümer, der niederösterreichischen Firma Himmelreich und Zwicker, wieder aufgenommen. Schon im Jahr des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich 1938 wurden deren Besitzer wegen ihres jüdischen Glaubens enteignet. Die neuen Eigentümer führten den Betrieb weiter und nahmen bald auch lukrative Aufträge der Wehrmacht an, bis die Fabrik im Februar 1945 während eines Luftangriffs schwer beschädigt wurde. 1947 erfolgte die Restitution der Firma an Paul Himmelreich, der zuvor in die USA geflohen war und nun heimkehrte. Anfangs der 60er Jahre verkaufte er das Unternehmen wieder. Bald folgten ein Ausgleichs- und ein Konkursverfahren. Dazwischen lagen mehrere weitere Eigentümerwechsel sowie Herstellung und Vertrieb diverser Textilerzeugnisse, ehe das Gebäude schließlich an Immobilienbetriebe fiel. Ab Mitte der 90er Jahre war auf seinem Gelände eine römisch-katholische Seelsorgestelle untergebracht. Christian Oehler, der ein irrtätige Priester, hatte 1996 die Idee der Umgestaltung des Bauwerks in eine Kirche und machte sich an die Umsetzung dieses Vorhabens. Ende 1998 erfolgte die Weihe zur Kirche unter dem Patronat von Marcel Callot durch Bischof Eichern. Außen dominiert nach wie vor der Eindruck eines Industriegebäudes. Am Giebel prangt die Aufschrift Linzer Tuchfabrik, Himmelreich und Zwicker. Neben dem Gebäude ragt immer noch der Schornstein in die Höhe. Alles wurde vorzüglich restauriert. Ich trat ein und schritt erneut durch die nun menschenleeren Gänge. Zu meiner Enttäuschung stand ich bald darauf vor einer verschlossenen Glastür. Glücklicherweise war das Café in der Tuchfabrik, das im ehemaligen Krafthaus untergebracht ist, geöffnet, und die dort tätige Dame war so freundlich, mir die Tür aufzusperren. Inmitten der riesigen, von Metallsäulen unterbrochenen Fabrikshalle mit Betonboden wurde ein Kubus errichtet, dessen Wände fast ausschließlich aus Glasbausteinen und gläsernen Elementen, die dezent mit Zitaten aus der Bergpredigt versehen sind und nur an einem Abschnitt einer Seite aus Beton bestehen. In seiner Mitte, unter einer Oberlichte, befindet sich der Altar, ein schlichter hölzerner Tisch. In seiner Nähe hängt der Tabernakel an Seilen von der Decke, außerdem stehen dort ein Kerzenleuchter, ein Betstuhl, ein Pult und ein Flügel anstelle einer Orgel. Dazwischen befinden sich mehrere Metallskulpturen. Drumherum sind Stühle mit einem hellen Geflecht auf Sitzflächen und Lehnen angeordnet. Statt des üblichen Kreuzweges gibt es hier eine von Christoph Fuchs gestaltete Serie von 7 Objekten auf Metall namens 7 Worte. Auch die Kerzenleuchter sowie die Weihwasserbecken draußen vor der Tür sind Metallen. In einer Ecke befindet sich eine große Kopigraphie von Peter Huemer. Auf ihr ist ein mir mittlerweile so vertrautes Porträt von Marcel Callot zu sehen, das einen jungen Mann mit einer dickrandigen Brille zeigt. Durch die Vergrößerung wurde es grobkörnig. Darüber befindet sich der, bis auf die Zeichen transparente Auszug aus dem Mauthausener Insassenverzeichnis, der seine Häftlingsnummer 108548 beinhaltet. Ein dünner schwarzer Balken durchschneidet das Gesicht, unterhalb befindet sich ein zweiter, wesentlich dickerer. Zwischen Kubus und Außenmauer verläuft eine Art Wandelgang, dem Kreuzgang eines christlichen Klosters nicht unähnlich. Ihm entlang kann man den Kirchenraum außen fast vollständig umrunden, lediglich am erwähnten Betonabschnitt muss das in seinem Inneren geschehen. Die Außenwände bestehen aus raumhohen Glas-Aluminium-Elementen, durch die viel Licht dringt und vor denen Topfpflanzen stehen, sowie Säulen dazwischen, auf denen Fotos, Kundmachungen und Berichte von Veranstaltungen hängen. Während meines gesamten Aufenthaltes wurde ich von Vogelgezwitscher begleitet. Danach suchte ich erneut die Dame auf. Ich fragte sie, wie man auf Marcel Callot als Patron gekommen sei. Sie erzählte, dass man ursprünglich Franz Jägerstätter ins Auge gefasst habe. Der Oberösterreicher, der sich geweigert hatte, in der Wehrmacht zu kämpfen und dafür hingerichtet worden war, wurde inzwischen ja ebenfalls selig gesprochen. Maximilian Eichern habe jedoch erfolgreich Marcel Callot vorgeschlagen, denn der war Arbeiter, so wie viele Menschen in Auwiesen, er war jung, gleich zahlreichen Auwiesenern, und für die würde er durch sein Wirken und seinen Widerstand gegen den Nationalsozialismus ein gutes Vorbild abgeben. Gerade durch Vorkommnisse in der jüngsten Zeit habe sich die Wahl als eine gute herausgestellt. Sie hörten Marcel Callot, Stationen eines Lebens. Die Musik stammte von Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart und dem gebürtigen Bretonen Jan Tiersen. Gesprächspartner in Mauthausen war Thomas Obrolig.
Zurück in Live in Auwiesen. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken für Thomas Leonardsberger, der für uns diesen Beitrag gemacht hat. Ich glaube, ein besonders wichtiger Beitrag in dieser Zeit, wo es eben in dem, also zu hören war, ein großer Gleichgültigkeiten gegen Nazismus und gegen Faschismus gibt und herrscht leider. Also ich glaube, das gilt sowohl für Mauthausen und für Auwiesen und auch im Ebensee, wo diese sogenannten Streicher so wenig wahrgenommen würde. Und es gibt ein paar, die immer wieder kämpfen seit lange. Manchmal hört man nicht von denen, manchmal schon. Also am 1. Mai haben wir über den Vorfall Polizeigewalt gehört von denjenigen, die eben gegen Faschismus kämpfen. Ich kann euch nur nochmal zurückweisen zu dieser Seite gegenpolizeigewalt.hervus.at, also gegenpolizeigewalt auf ein Wort.hervus.at, wo es regelmäßig neue Informationen gibt. Ihre Spende ist gefragt für die Betroffenen, für die Opfer von dieser Polizeigewalt. Die brauchen jetzt Anwälte, weil sie vor Gerichten gebracht werden von denjenigen, die sie angegriffen haben. Also eine total verrückte Situation. Also wenn sie auch ein bisschen beitragen können und die Betroffenen von dieser Polizeigewalt unterstützen möchten, stehen die Informationen auf unsere Frohseiten. Und natürlich der Beitrag von Thomas Leonardsberger könnt ihr nochmal nachhören und downloaden, vielleicht auch zu anderen weiterleiten, damit man die Information so breit wie möglich bringen kann. Und also ich werde vielleicht euch noch ein paar Informationsankündigungen über die verschiedenen Veranstaltungen von Froh geben, aber noch ein anderes Mal bitte mal hören diese Musik von Mireille.
Thank you.
Unser Abschied zum Akropolis, unsere ganze große Beileid für die neue, ganze, also die ganz neue Ruine aus Pappmasche, die noch bis zum Montag zu sehen ist. Der Franz Bölter, der Künstler, der eben diese Partizipationsprojekt entworfen hat, hat nicht das nicht so schlimm das genommen. Er hat so sogar gesagt, wir wollten es ab Montag ganz wie sein antikes Vorbild für die verbleibende Festivaldauer bis 1. Juni den Einflüssen von Wind, Wetter und Umwelt überlassen. Nun waren die Elemente noch schneller. Also er nimmt das relativ gelassen und ich lade euch ganz herzlich ein, diese zerstörte Akropolis anzuschauen, selbst ihre Meinung machen. Ich fand das quasi schöner, als was früher gab. Es gab auch sehr schöne Druck von den Kindern, die ihre Fingerdrücke auf die, diese Pappmaché-Karton, diese mehrere tausend Pappmaché-Karton, wir haben gestern einen Bericht darüber gemacht, hinterlassen haben. Ein paar Ankündigungen für die nächste Veranstaltung, die man finden kann hier. Erstens, morgen macht Froh eine Veranstaltung, also kooperiert Froh in einem Live-Konzert, das nur über Radio hörbar ist, in einem Parkplatz, beziehungsweise in dem Parkplatz, der direkt unten unter dem Einkaufszentrum sich befindet, hier in Auwiesen, Wüstenrotplatz Nummer 1. Das ist veranstaltet von Roten Krebs und ich glaube, das wird eine relativ spannende, spannende Veranstaltung sein. Also ab 20 Uhr, wenn ich mich nicht irre, ja genau, von 20 Uhr bis 22 Uhr. Es gibt nächste Woche, was wir nicht die Möglichkeiten leider heute zu hören, eine Lesung, also das ist ein Projekt von Stadtwerkstatt, eine Lesung ab 19.30 Uhr von Sedat Perot und Philipp Hauptmann in Goldene Rose oder vielleicht direkt in der Filiale Auwiesen. Ausführlichere Informationen können Sie finden auf unseren Internetseiten auf jeden Fall. Und vielleicht eine letzte Information für heute Abend im Garten der Seen von Peter Radiseljewitsch, einer auch von unserer Programmmacher, gab es also den ganzen Tag eine Reihe von Veranstaltungen. Man könnte da eigentlich seinen Garten am Magerweg hier in Auwiesen besichtigen. Sehr schön eigentlich mit einer Soundinstallation, die Geräusch von Vögeln nachahmt. Die Veranstaltung geht noch weiter. Ab 20 Uhr, also in 5 Minuten, fängt normalerweise ein Konzert von Adi, der bekannt ist, weil er besitzt das Smaragd im Zentrum. Er spielte Querflöte mit ein paar Freunden und macht alle in alle Musikrichtungen. Also für diejenigen, die in der Nähe sind, bitte sich beheilen und mal am Magerweg in dem Garten von Peter, Garten der Sinne, den Konzert anschauen. Und ein letztes Stück, bevor wir dann ausschalten und direkt in nicht mehr in Filiale Sendungsmachen, ein kleines Zitat für unsere Freunde Peter Gartenzweck von Alf Peuer.
Das waren akustische Eindrücke von meiner Reise durch die Bretagne im Frühling 2007. An einem besonders regnerischen Tag besuchte ich Rennes, den von etwas mehr als 200.000 Menschen bewohnten Sitz der Präfektur der Region Bretagne. Neben weiteren Bauwerken und Kirchen besichtigte ich dort auch die Église Saint-Aubin. Thank you. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde im Kloster der Jakobiner ein Bild verehrt, das die heilige Maria mit dem kleinen Jesus im Arm zeigt. 1632, während in Rennes die Pest grassierte, hatte ein Geistlicher die Idee, man könnte Maria ein Modell der Stadt als Geschenk anbieten, wenn sie die Seuche nur beenden würde. Das wurde denn auch feierlich gelobt. 1634 setzte man das Versprechen in die Tat um, indem man einen Pariser Goldschmied mit der Anfertigung eines Werkes aus Silber betraute. Während der Französischen Revolution wurde es verkauft und eingeschmolzen.
Also leider war es nicht ein Titel von Alf Breuer. Nochmal den Beitrag von Thomas Leonardsberger. Ich entschuldige mich und jetzt